Bei uns ist es ja so ein bisschen anders als in normalen Familienunternehmen. Jede Generation gründet neu. Also fängt wieder an und sagt, nimm dein Erspartes, fang an, gründe in einem Bereich, der dir gefällt.
Das ist ja bei allen immer sehr wichtig, dass man eben den Fokus nicht verliert. Und wir haben eben auch immer gemerkt, Wachstum funktioniert immer dann besonders gut, wenn man sehr fokussiert ist. Wir sehen eben auch, wenn man sich alle Investitionen so anguckt in Europa und in Deutschland, dann merkt man ja, es gibt eine gewisse Clusterbildung in Sachsen-Anhalt.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Sachsen-Anhalt macht eine hervorragende Wirtschaftspolitik. Julius und Jobst Junicke sind sich einig, sehen die Intel-Ansiedlung als großes Kompliment für die Region. Die Brüder, die ihre Podcast-Premiere bei mir haben, gründeten die Junicke-Gruppe 2016 und sind Spezialisten für Logistik und Light Industrial. Auf Magdeburg als Standort legten sie sich schon vor der Intel-Entscheidung fest, kauften ein 110 Hektar großes Grundstück in Neugattersleben, 30 Autominuten von Magdeburg entfernt. Julius und Jobst erzählen über die Familientradition als Unternehmer und den Spirit der Vorfahren, von Jobs auf Baustellen und dem Geschäft mit der Weihnachtspost. Es geht um die richtige Vermarktung von Standorten, die Länge von Baugenehmigungsverfahren und Cluster in Sachsen-Anhalt und vorhandene Flächenpotenziale, um das Willkommensein in der Region, die Unterstützung des Mittelstandes und dessen Standorttreue. Jobst und Julius erzählen außerdem über ihre Zeit in Brasilien und Amerika. Es geht um das Weltwirtschaftsforum in Davos, wo Deutschland keine gute Figur macht. Zum Schluss muss es natürlich um Fußball gehen. Schließlich haben wir den Podcast im Stadion vom 1. FC Magdeburg aufgenommen. Schnell noch mein Werbeblock. Alle Infos zur Kommunikation und zu unseren Veranstaltungen gibt es auf immocom.com. Und jetzt viel Spaß mit Jobst und Julius. Immobilieros Podcast heute mit einer Premiere. Die beiden Herren, die mir gegenüber sitzen, machen ihren ersten Podcast. Herzlich willkommen, Julius und Jobst Junicke von der Junicke-Gruppe.
Vielen Dank, liebe Yvette.
Yvette, auch von mir vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns.
So, und ich bin jetzt sehr gespannt. Also im Vorfeld habt ihr mir gesagt, ihr guckt euch dann immer gegenseitig an. Vielleicht hören wir auch gar nichts von euch, weil ihr euch die ganze Zeit nur anguckt und überlegt, wer die schlauere Antwort gibt. Das hoffe ich mal nicht. Wir fangen auch mal ganz entspannt an. Die Unternehmensgeschichte von Junicke ist ja eine sehr, sehr lange. Landhandel. 1912, damit begann es.
Ja, genau.
Erzählt mal so ein bisschen was über die Historie.
Gerne. Also du sitzt ja heute zwei Brüdern gegenüber, daran merkt man schon, es ist ein Familienunternehmen. Und wir haben als Familienunternehmen begonnen, oder nicht wir, sondern die Vorfahren in dem Fall, 1912 mit Albert Junicke. Das ist so der erste, wo man sagen kann, der hat angefangen selbstständig zu arbeiten und sich selbstständig gemacht und das damals in der Landwirtschaft. Der war angestellt auf einem größeren Bauernhof und hat es dann irgendwie durch harte Arbeit geschafft, sich selbstständig zu machen und Hektar um Hektar zusammenzukaufen und ist so irgendwann Landwirt geworden. Das ist so der erste Startpunkt, ja. Wo wir sagen können, da ging es los mit Junicke als Unternehmertum.
Gut, und wie ging es dann weiter?
Dann kam unser Großvater Helmut Junicke, der hat das Unternehmen dann 1954 gegründet. Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir jetzt auch 70-jähriges Firmenjubiläum dann feiern werden. Und was für uns natürlich immer beeindruckend ist, ist, wie es dann so angefangen hat. Also er hat selber mit dem Fahrrad angefangen, hat Kunden besucht, hat sich nach und nach hochgearbeitet und hat das Unternehmen zum Florieren gebracht. Und das ist für uns natürlich auch immer dieser Spirit, der ist auch in unserer Unternehmensgeschichte.
Und das war auch immer noch Landwirtschaft, oder?
Der hat dann Landhandel gemacht. Wenn man jetzt Landhandel hört, klingt das so, man handelt mit Land. Das ist aber nicht der Fall.
Sondern Landbanking.
Ja, genau. So ist es. Landhandel in dem Fall ist, sie verkaufen dem Landwirt das, was er braucht. Ein Bindfaden, eine Schubkarre, eine Hacke. Was so auf dem Bauernhof gebraucht wird. Und damit also hat er gehandelt. Also heute würde man sagen, so ein bisschen wie Baustoff oder wie
Baumarkt.
Ja, ja, genau.
Ja. Er war auch Futtermittel und Getreide. Also das ist vielfältig gewesen, was er gemacht hat.
Und hat dann irgendwann ging es weiter in die Richtung Baustoffe. Also die haben dann gesagt, Mensch, Helmut, hast du nicht mal eine Dachpappe und ein paar Steine? Und dann mein Großvater angefangen oder unser Großvater und hat gesagt, ja, kannst du auch bei uns kaufen. Und dann hat er sich im Laufe der Zeit immer weiter auch aus dem Fenster gelehnt und hat den Hof voller Baumaterialien gemacht. Und dann kam die erste Krise, ich kann es jetzt zeitlich nicht ganz zuordnen, wo auf einmal keiner mehr Baustoffe haben wollte. Und das war der Mut, den unser Großvater da hatte und hat gesagt, okay, was jetzt hier rumsteht, das verbauen wir selber. Und das war sozusagen der Einstieg von uns als Familienunternehmen in die Bauwirtschaft oder in die Immobilienwirtschaft. Also aus der Krise ist eine Tugend geworden.
Ah,
und das ist der Startpunkt sozusagen.
Okay, und dann hat das euer Vater weitergeführt oder?
Genau, also bei uns ist es ja so ein bisschen anders als in normalen Familienunternehmen. Jede Generation gründet neu. Also fängt wieder an und sagt, nimm deine Erspartes, fang an, gründe in einem Bereich, der dir gefällt, ob Immobilien oder was auch immer, oder werd Lehrer, vollkommen frei, und fängt neu an. Und das Gleiche hat natürlich mein Vater auch gemacht und hat angefangen im Wohnungsbau und ist da rangegangen und hat gesagt, er möchte Wohnungsbau machen.
Seniorengerechter Wohnungsbau.
Genau.
Das ist eigentlich so das was so sein Steckenpferd war. Und unsere Familie kommt ja ein Teil aus dem Elm und der andere Teil kommt aus dem Harz. Und im Harz ist natürlich der demografische Wandel schon eher fortgeschritten. Und da haben wir, oder da hat unser Vater dann eben sehr viel seniorengerechten Wohnungsbau gemacht. Und da ist er eben absoluter Spezialist auch und hat sozusagen das in dritter Generation da gemacht.
Gut, so. Genau. Und dann ist ja die erste Frage, es gab eigentlich überhaupt gar keine Möglichkeit, dass ihr was anderes außer Immobilien macht?
Naja, jetzt haben wir natürlich eine gewisse vorkindliche Bildung, würde man sagen.
So.
Und Prägung. Ja, bei uns am Tisch war es natürlich immer Thema. Was ist mit Immobilien? Wie läuft was? Was tun wir? Da wurden wir von frühen Kindesalter, saßen wir immer mit am Tisch. Das war immer so die Regel. Augen auf, Ohren auf, Mund zu. Schön zuhören. Hat eine schöne, tolle Termine auch. Hat immer Spaß gemacht. Konnten auch immer mit auf die Baustellen. So hat es eigentlich bei uns begonnen, dass wir gesagt haben, wir haben Lust drauf bauen.
Naja, und wir haben eben auch immer schon auf den Baustellen gearbeitet. Also auch in den Ferien haben wir uns da das Taschengeld auch verdient. Wir selber haben von zu Hause kein Taschengeld bekommen, sondern wurden auch immer ziemlich kurz gehalten, was uns zugute kommt. Und da war es eben auch so, wir haben auf den Baustellen mitgearbeitet. Wir haben Fettabscheider sauber gemacht, wir haben gefegt, wir haben die Baustellen dann sauber gemacht, wir haben vielerlei Sachen.
Von Briefe austragen immer ganz
Briefe gut. Austragen, ja. 25 Cent gab es da.
Also die Briefe, die unser Vater verschickt hat, haben wir den Wert der Briefmarke bekommen, wenn wir ihn mit dem Fahrrad ausfahren. Das war eigentlich ein gutes Geschäft. Also Weihnachtspost hat bei uns immer beiden die Kasse klingeln lassen.
Okay. Also ihr kennt sozusagen Baustellen von Kindheit an. Das ist sozusagen in eurem Sozialisation komplett mit drin.
Ja.
Also ist die Frage beantwortet, ihr konntet gar nichts anderes als Immobilien machen.
Wir waren völlig frei.
Es war für euch aber immer klar, dass
es hat uns einfach Spaß gemacht. Also wir haben dann auch, mein Bruder und ich, wir sitzen ja viel zusammen und wir sagen auch, es macht uns einfach jeden Tag Spaß und auch als wir da gearbeitet haben, hat es uns Spaß gemacht. Wir haben bei einem Baustoffhandel gearbeitet. Wir haben zugesehen, wie eine Baugrube ausgehoben wurde. Und das war natürlich so, es wurde jedes Jahr ein Richtfest gefeiert, jedes Jahr eine Grundsteinlegung gefühlt. Und dadurch hat man das natürlich, wir haben das im Blut, ne? Also wir lieben das.
Aber wir hätten auch was anderes machen können.
Ja, genau.
Also aber
ich
glaube, wir können auch nichts anderes. Das ist wahrscheinlich das Problem.
So, ihr habt dann wann gegründet?
Dann haben wir angefangen 2016.
Okay, das ist jetzt auch schon eine Weile. Also, Julius, du bist Immobilienkaufmann und studierter Betriebswirt. Und Jobs, Wirtschaftswissenschaften, Immobilientechnik.
Ja.
Was ist denn Immobilientechnik?
Ich habe mal an der EBZ in Bochum so einen Kurs gemacht, wie man, sagen wir mal, wie man baut. Genau. Und das war Immobilientechnik. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Das war so ein Aufbau-Lehrgang, da haben wir gerade gebaut und haben gemerkt, in dem Punkt, da fehlt uns ein bisschen Wissen. Und dann haben wir beide gegoogelt und gesagt, Xing Shang Shong, einer von uns beiden muss den Kurs machen. Und in dem Fall habe ich verloren. Dementsprechend musste ich zur EBZ.
Wie groß ist euer Altersunterschied?
6 Jahre.
Ah, okay. Ja. Okay. Gut, was ja jetzt gleich zur nächsten Frage führt, also du hast den Zonk bekommen und musstest den Kurs machen. Wie sind denn die Aufgaben verteilt? Gibt es das nicht? Besprecht ihr alles gemeinsam?
Ach doch, wir haben schon eine Aufgabenteilung, das muss man schon sagen. Die ist jetzt nicht so, dass dein Bereich, dass mein Bereich, also wir stimmen uns schon gut ab, aber jeder hat so seinen Schwerpunkt. Also ich mache mehr Ankauf und Vermietung und Entwicklung so im Bestand. Das ist so das, wo ich mich drum kümmere, und Sell and Lease Back, das ist so im Logistik-Lagerbereich, das ist mein Bereich. Und du?
Ja, eigentlich, was ich mache, also im Neubaubereich und dann natürlich die Baurechtschaffung, was ja auch immer ein sehr langer Weg ist.
Ich würde mal sagen, die schwierigere Aufgabe so und ja die mit mehr Geduld verbunden.
Absolut. Also du besorgst das Geld.
Ja, genau. Das mache ich auch. Ja. So ist es. Und was man natürlich auch merkt, ist, das ist kein 100-Meter-Lauf, die Baurechtschaffung. Das weißt du auch. Das ist eher ein Marathonlauf. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen, ja, wo wir sagen, da muss man viel Langmut mitbringen und dann immer mächtig voran, und dann geht's irgendwann auch voran.
Ne? Optimismus so im Podcast, wie sehr ich das mag.
Ja, wir sind ja auch jung, wir können auch noch mal so eine längere Periode, wenn das 10 Jahre dauert, das Überleben war, also das geht.
Also wir hatten das längste Projekt, das waren mal 7 Jahre.
Okay.
Bis wir eine Baugenehmigung hatten.
Das war was für ein Projekt? Wohnen oder Logistik?
Nee,
oder?
Das war eine Bestandsimmobilie im Denkmalschutzbereich.
Oh, 7 Jahre, das
7
geht
Jahre,
ja.
Also sportliche 7 Jahre.
Darum machen wir das jetzt nicht mehr.
Ja.
Denkmalschutz.
Ja,
genau. So. Genau. Gut. Ein paar Zahlen. Also 2016 gegründet. Wie groß ist euer Team? Was habt ihr für eine Pipeline? Was ist so eure Spezialisierung? Vielleicht mal so, erzählt mal ein bisschen was.
Gerne. Also wir sind an 3 Standorten. Wir sind in Magdeburg, wir sind in Braunschweig und in Goslar. Wir sind im Team etwa so 15 bis 20 Mitarbeiter. Da ist aber auch nur dann wirklich Kernteam. Wir legen da Wert drauf, dass wir unser Kernteam auch klein halten. Also wir lagern viel aus, jeglichen rechtlichen Bereich, Buchhaltung, viele Punkte, womit wir uns nicht im Kernthema beschäftigen müssen, geben wir ab. Und damit gelingt es uns, mit einem kleinen Team recht viel zu schaffen.
Ah, okay. So, 3 Standorte, habe ich verstanden. Nochmal Assetklassen, Logistik, Light Industrial.
Unternehmensimmobilien, sagen wir immer so ein bisschen. Uns ist es wichtig, dass es, wenn wir im Bestand kaufen, eine Immobilie ist, die auch wieder umgenutzt werden kann von wem anders. Kurz zusammengefasst, was die in dieser Halle machen oder in der Immobilie, ist uns fast egal. Es muss ein nachhaltiges Geschäftskonzept sein, also nachhaltig in dem Fall, dass man sagt, es hat eine Zukunft, das ist uns wichtig. Es muss eine super Lage sein, das ist uns auch sehr wichtig, eine gewachsene Lage, wo auch mal wieder ein anderer hingeht. Aber sonst von der Asset-Klasse, was die da drin nutzen, ob da produziert wird, ob das Pakete verschickt werden, ist für uns nicht so ganz relevant. Es sollte nur nicht so spezifisch ausgestattet sein, dass da, weiß ich nicht, Glasbrennerei drin ist und ein Riesenaufwand ist, um mal wieder potenziell anderen Mieter reinzusetzen.
Aber das es ist schon richtig. Der Oberbau Logistik,
ja,
Light Industrial.
Das kann man klar sagen. Genau.
Naja, wir sagen eben, das ist ja bei allen immer sehr wichtig, dass man eben den Fokus nicht verliert. Und wir haben eben auch immer gemerkt, Wachstum funktioniert immer dann besonders gut, wenn man sehr fokussiert ist. Und dadurch, dass wir eben sehr fokussiert sind, wir haben eben auch nur einen gewissen Bereich, in dem wir auch unterwegs sind, funktioniert das natürlich sehr gut. Wir kennen die Mietgesuche, wir kennen auch die Hallen, die gut sind, also die Bestandshallen, die wir kaufen möchten. Wir sind gut in der Branche vernetzt, wir sind auf allen Branchen-Events, die entscheidend sind, eben auch. Und dann macht das eben auch Spaß. Und dann kann man mit diesem Kernteam natürlich auch viel bewegen.
Gut, in welchem Bereich in Deutschland seid ihr denn unterwegs mit den 3 Standorten? Seid ihr deutschlandweit unterwegs oder habt ihr das auf bestimmte Bundesländer eingegrenzt?
Also wir sind vom Fokus her eher nordmitteldeutsch, das muss man klar sagen. Also wir machen eben nichts in Baden-Württemberg, Bayern oder so. Wir verschließen uns davor nicht, wenn wir irgendwas finden, wo wir sagen, das hat ein Potenzial, das finden wir klasse, da können wir was Schönes draus entwickeln, hat auch das passende Volumen, dass sich das lohnt, würden wir das auch machen. Aber eben ist unser Fokus, kann man sagen, so Metropolregion, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, da tummeln wir uns sehr.
Okay, Ankaufvolumen heißt also ein bisschen Ankaufprofil. Also ihr kauft auch alte Hallen, also Nachverwertung. Ja. Trittverwertung habe ich verstanden. Genau. Was müssen die noch haben? Gute Lage?
Also uns ist eine gewachsene Lage immer gut, wo wir sagen, wir haben die Chance, dass auch mal wieder eine weitere Entwicklung hinkommt. Also man kann es auch irgendwann neu entwickeln, aufbauen. Wir möchten mindestens 5000 Quadratmeter Grundfläche haben, nicht zu viel Büro, bisschen Außenfläche. Das sind so Punkte, die uns einfach wichtig sind. Gerne mit Mieter, wir können aber auch ohne Mieter. Auch so Punkte, wenn das jetzt noch nicht ESG-Klasse ist, ist das für uns auch in Ordnung, weil wir sagen, wir haben einen Prozess, wie wir das auf eine Langfristigkeit ausrichten können. Das ist so kurz zusammengefasst. Vielleicht hast du noch
was. Naja, und was man natürlich auch sagen muss, Neubau finden wir immer klasse, aber man muss natürlich auch an den Bestand denken. Und wir sehen einfach auch viel Potenzial in den Beständen. Einmal eben auch, meist Bestandsimmobilien sind in besseren Lagen. Weil irgendwann sind die guten Lagen weg. Die Neubauten, die muss man dann eher in schlechteren Lagen bauen. Ne? Und da sehen wir natürlich auch Potenziale, dass man eben auch sagt, das sind auch Zubringer für die Innenstadt eben auch. Also auch Innenstadtlogistik, die man braucht. Und ja, also wir ertüchtigen die gerne und haben da auch ein Kernteam und können die relativ schnell dann auch ESG-konform machen.
Okay. Bei euch auf der Homepage steht, ihr seid Immobilieninvestoren mit einem Fokus auf Unternehmensansiedlung. Das heißt, du hast vorhin gesagt, du kümmerst dich auch um die Vermietung. Wie sieht das dann bei euch aus? Sind das die Kontakte, die ihr euch aufgebaut habt? Oder?
Nein, das ist ein häufig ein Empfehlungsschreiben. Wir merken natürlich, wenn wir so im Bestandshallen und Bestand tätig sind, hat man ein recht gutes Verhältnis zu deinem Nutzer. Und in der Regel haben wir mit Firmen zu tun oder wo wir kaufen, ist, das sind Unternehmen, die wachsen oder die schrumpfen. Also die haben irgendein Thema, wo sie sagen, sie brauchen eine größere, eine kleinere Immobilie, haben irgendein Thema damit. Und die können wir natürlich auch begleiten. Da entsteht natürlich Vertrauen und sagen, das hat jetzt als Beispiel Hannover klasse geklappt. Habt ihr eine Idee, wie wir das vielleicht in Magdeburg machen? Und so ist eine Art der Empfehlung und natürlich auch über ein breites Maklernetzwerk, dass einfach konkrete Gesuche an uns rankommen. Und dann versuchen wir, das möglich zu machen.
Welche Rolle spielt die Anwesenheit von Fachkräften? Das ist ja
bei uns in der Firma oder da, wo
nee.
Wir sind? Beides wichtig.
Ja. Ja. Ihr könnt auch beides besprechen hier, ja.
Also bei uns in der Firma halte ich das auch für wichtig, ganz klar. Und ja, in der Ansiedlung, Spaß beiseite, ist es auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Also ich finde es immer spannend, viele, die ansiedeln möchten, fragen als erstes, wie hoch ist denn die Arbeitslosenquote? Und wenn die etwas höher ist, sagen die, ist es ein Potenzial, dass man überhaupt jemanden finden kann. Also es ist ja nicht wie im Wohnungsbau und sagt, klasse, hier sind wenig Arbeitslose, also habe ich eine tolle Chance, hier meine Wohnung toll zu vermieten. Da geht eine Industrieansiedlung manchmal etwas anders dran und sagt, eine hohe Arbeitslosigkeit ist eine Chance, Mitarbeiter zu finden oder auch aus anderen Unternehmen abzuwerben oder generell eine Unzufriedenheit in dem Markt. Und das tut in der Regel ganz gut bei einer Ansiedlung.
Und man muss natürlich auch immer bei, wenn man Fachkräfte braucht, dann natürlich auch sagen, man muss einen attraktiven Standort haben. Und wenn man den, muss man den ja auch verkaufen. Also das ist in meinen Augen auch immer mehr die Aufgabe, dass man eben auch sieht und sagt, wie verkauft man den Standort und sagt, wie schön ist es hier eigentlich. Also kommt her, schaut euch das an. Toller Wohnraum, der zur Verfügung steht oder der noch geschaffen werden muss, aber eben auch Einkaufsmöglichkeiten, Nähe zu Metropolen, Umfeld, natürlich Kinderbetreuung. Also da sind sehr, sehr viele Dinge, die dann natürlich reinwirken. Und da ist man dann auch als Standort verantwortlicher, auch einfach zuständig, dass man eben auch sagt, man muss sich präsentieren können, ne? Und sagen, kommt zu uns. Und wer die Anziehungskraft hinbekommt, der wird auch weiter nach vorne gehen. Da sind wir fest von überzeugt.
Und ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, oder wir merken es immer wieder, ist, wie sehr wird ein Projekt von der Gemeinde, Politik und von den Bürgern auch gewollt und unterstützt? Das ist der Punkt, der entscheidet, ob so ein Projekt wie anfangs 7 Jahre dauert. Dann ist es unattraktiv für eine Ansiedlung zu machen. Dann ist die, sagen wir mal, in Polen schneller gemacht. Oder dauert das 2 Jahre? Das ist ein Punkt, der einfach entscheidet, wo geht Investment und Unternehmen hin.
Na, dann ist ja aber Deutschland ganz schön am Arsch, würde ich jetzt mal sagen. Weil es dauert ja schon immer alles sehr lange. Oder habt ihr eine andere Erfahrung?
Jetzt sitzt du mit zwei Leuten, die aus dem Harz kommen und Kummer gewohnt sind.
So ist es ja.
Wir sehen es nicht ganz so düster, oder?
Nö. Hey, was man sagen muss, zum Beispiel, wir sehen es jetzt als Beispiel an Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt macht eine hervorragende Wirtschaftspolitik. Also man sieht es ja auch an den Großansiedlungen, die gekommen sind.
Deshalb reden wir ja auch so darüber. Und das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Ich habe euch jetzt ihr habt jetzt euch selber die Brücke gebaut. Wie würdet ihr denn Magdeburg verkaufen? Du hast jetzt schon angefangen damit.
Ja, natürlich. Naja, erstmal ein absolut spannender Markt. Also wir sehen eben auch, wir neigen in Deutschland auch immer dazu, so ein bisschen alles ein bisschen düster zu sehen. Aber man muss ja auch insgesamt mal sagen, wir sind eine. Ja, in Europa, wir sind die größte Wirtschaftsmacht und wir haben viele tolle Mittelständler, tolle Konzerne und wenn man sich die Entscheidung anguckt, die Amerikaner oder auch oder eben speziell Intel, die hatten ja die Möglichkeit, weltweit irgendwo hinzugehen. Und haben viele Studien gemacht, die haben sich viel angesehen. Das sind ja brillante Menschen. Und die haben sich hier für die Gegend entschieden. Und das ist doch das größte Kompliment, was man kriegen kann. Und wir sagen natürlich auch, wir sehen es eben auch, das zieht natürlich andere Investitionen mit sich. Und das wird natürlich den Standort hier weiter nach oben bringen. Und wir sehen eben auch, wenn man sich alle Investitionen so anguckt in Europa und in Deutschland, dann merkt man ja, es gibt eine gewisse Clusterbildung in Sachsen-Anhalt. Also Daimler Trucks ist im Bau. Wir sehen jetzt Intel ist kurz davor. Und also da sind viele Chancen. Wir reden mit vielen Mittelständlern auch, die sagen, Baden-Württemberg ist klasse, Bayern auch, aber wir haben gar keine Flächenpotenziale mehr. Und hier gibt es noch Flächenpotenziale und wir müssen natürlich auch sagen, wir sind nicht weit weg von Berlin eben auch. Wir hoffen irgendwann, dass es eine ICE-Verbindung dann auch gibt. Und naja, wir sind wirklich sehr, sehr optimistisch hier für diese Gegend und glauben auch, das wird sich in den nächsten Jahren hier ganz hervorragend entwickeln. Und es hat sich auch schon toll entwickelt.
Ja, ihr habt ja ein 110 Hektar großes Grundstück in Neugattersleben erworben. Das ist ungefähr 30 Minuten mit dem Auto von Magdeburg entfernt, wie sich das gehört, direkt an der Autobahn, an der A14. Welche Vision habt ihr damit?
Hey, erstmal muss man sagen, was uns motiviert ist, du hast es eben richtig gesagt, man muss erstmal irgendwo ein zusammenhängendes Grundstück oder dicht beieinander liegendes Grundstück in der Größe finden. Und das ist schon mal auch ein Punkt, wie du sagst, bei der Intel-Ansiedlung. Es gibt wenig Orte in Deutschland, wo überhaupt so große Grundstücke sind, die überhaupt zu bebauen sind. Und das eröffnet natürlich auch unsere Fantasie, weil wir sagen, da sind Ansiedlungen möglich, die klasse sind. Also ähnliches wie es eine Tesla-Fabrik ist oder auch eine Intel-Ansiedlung. Das ist natürlich ein langer Weg bei so etwas, aber das Potenzial ist da. Und wenn man sich anguckt, was da in Zukunft noch hinkommt, sei es in Richtung Wasserstoff, nach Magdeburg hin, über Elektrizität, also viele Standortfaktoren, wo man sagen muss, die passen zueinander auch für eine wirklich tolle Entwicklung. Und das hat man meiner Meinung nach selten irgendwo in Deutschland.
Ja, naja, und was wir natürlich auch sehen, auch der Mittelstand, da werden verschiedene Sachen angeführt und sagen, ja, die wandern jetzt ab aufgrund verschiedener Wirtschaftsentscheidungen. Aber grundsätzlich muss man auch sagen, viel Mittelstand bleibt doch hier. Klar müssen wir darüber reden und sagen, viele Sachen laufen gerade nicht richtig. Aber man muss auch sagen, wir Mittelständler denken ja in Jahrzehnten. Und man wechselt ja jetzt nicht einfach nur mal einen Standort, sondern man hat ja auch eine gewisse Standorttreue und sagt eben auch, viele Sachen funktionieren auch gut hier in unserem Land. Und wir haben da eben auch viele Mittelständler, die sagen, wir wollen gerne hier in die Ecke kommen und wir finden diese Verbindung einfach klasse. Und das hat uns motiviert, an diesen Standort zu gehen. Es waren lange Verhandlungen und das macht dann eben auch einfach Spaß. Und wenn man den jetzt dann entwickelt hat und entwickeln darf, dann sehen wir da auch gute Chancen. Und das wird auch an vielen anderen Flächen jetzt möglich sein.
Und das habt ihr am Stück erworben oder waren das mehrere?
Nee, das haben wir am Stück. Also das ist der Größteil ist zusammenhängend. Es gibt auch noch
Teile. Ein Eigentümer.
Genau, ein Eigentümer, so ist es.
Ja,
genau.
Okay.
Der andere Teil, ja,
genau. Und da stehen jetzt Logistikflächen drauf? Oder
da steht noch gar nichts drauf.
Also es ist doch komplett leer.
Komplett frei. Das ist auch toll, weil man natürlich jetzt mal wirklich denken kann, was man Tolles machen kann. Wir haben eine direkte Anbindung an die Autobahn. Es kann in die Energierichtung gehen. Es kann ins Rechenzentrumsbereich gehen. Es kann Logistik angesiedelt werden. Und in der Größe kann man natürlich auch eine Synergie aus mehreren Punkten zusammenfassen, wo wir uns wirklich drauf freuen. Also da ist noch ein bisschen Zeit, was ins Land gehen wird. Aber ja, das trauen wir uns zu.
Und es ist auch eben ein sehr schönes Miteinander. Also das muss man auch immer sagen. Also es ist sehr angenehme Verwaltungen, Unterstützungen auch. Also
ihr fühlt euch als Investoren willkommen.
So
das ist ja nicht oft so.
Nein, genau richtig. Und genau das ist das, was du sagst. Das ist, glaube ich, in unseren Augen eines der Kernthemen auch. Wenn man verschiedene Standorte sonst hat, weiß man auch, da ist man dann vielleicht als Investor oder als Bauherr nicht gleich so gewünscht. Und wir sehen eben auch, das entscheidet eben über eine Investition auch größtenteils. Und
das war bei euch so, dass ihr dann auch gesagt habt, da fühlen wir uns wohl, da fühlen wir uns gut aufgehoben.
Ja, naja, das, aber auch eben natürlich die Lage. Das muss man auch einfach sagen.
Ja, und diese klar.
Und natürlich eben auch die Gesuche. Wir wussten einfach in diesem Spektrum, da sind Gesuche da, auch viele. Und viele Unternehmen fühlen sich einfach angezogen aufgrund der guten Wirtschaftspolitik.
Ja, aber auch die Standortentscheidung war für uns jetzt gar nicht so Intel-abhängig. Also die hatten wir auch schon da geschlossen, da war Intel noch nicht final durch. Also weil wir einfach das Potenzial sehen. Also von Mitarbeitern, von einer sehr positiven Wirtschaftspolitik auch vom Land Sachsen-Anhalt. Einfach Autobahnanbindung, Zukunft, was kommt. Also das hat uns überzeugt.
Jetzt seid ihr ja trotzdem mit einer Asset-Klasse unterwegs, wenn wir es jetzt mal unter Logistik, ich blende jetzt mal ein bisschen Rechenzentrum aus, die ja jetzt so bei den Anwohnern immer nicht so ganz beliebt ist. Die üblichen, wie nennt man es immer so, die Kästen, ja, sehen meistens nicht schön aus. Das ist immer mit Verkehr verbunden.
Ja, da musst du ja ein bisschen widersprechen. Also man kann das auch in schön. Und ich finde, die sind auch schon generell, wenn man sich anguckt, wie heute gebaut wird. Wir haben heute Morgen ein paar Entwürfe gesehen, auch von Mitbewerbern, wie die neuen Projekte machen. Die sehen schon auch wirklich besser aus. Also wenn man das vergleicht mit dem, was so in den 90ern gebaut wurde, da gebe ich dir recht, dann ist das schon auch ein hässlicher Kasten. Das geht heute schon besser. Da macht man den Büroriegel nach vorne. Und auch mit Verkehren kann man ja ganz gut spielen. Also ich glaube, man muss den Leuten das erklären, wie immer. Was ist die Idee dahinter? Da gehen wir offen ran. Und für viele ist es natürlich auch nicht nur das Negative, sondern sagen, auf einmal fahre ich mit meinem Fahrrad zur Arbeit, statt anderthalb Stunden ins nächsten Ort, wo ich arbeiten kann. Also das erleben wir häufig auch in schwächeren Regionen, jetzt gar nicht auf den Ort bezogen, dass man sagt, es ist eher eine Willkommenheit, zu sagen, es gibt Arbeit in der Nähe, als zu sagen, man muss in die große Stadt fahren. Das erleben wir häufig auch.
Mhm. Ist das jetzt euer größtes Projekt oder habt ihr noch... Also welche anderen Projekte habt ihr noch?
Das ist schon unser größtes Projekt gerade, wo wir dran sind. Ja.
Ah, okay. Ja. Okay. Und wo seid ihr noch so aufgestellt? Wo macht ihr noch
Logistik? Naja, wir gelten ja als verschwiegene Leute, weil wir natürlich immer nur über das sprechen, was wir tatsächlich tun und abgehakt haben. Aber wir sind in Hannover in mehreren Projektentwicklungen dabei. Da sind wir eben in der Planung in Großburg-Wedel. Das geht als nächstes weiter. In Niedersachsen haben wir 2-3 Punkte, wo wir dran arbeiten. In Irxleben sind wir eben in der Entwicklung. Was steht noch an, Jürs?
Ja, nee, wir haben in Sachsen kaufen wir gerade ein, haben wir 2 Standorte. Das sind dann Bestandshallen, die wir ankaufen. Auch in Braunschweig haben wir jetzt in den vergangenen Monaten Bestände gekauft. Und das ist halt immer auch wichtig, dass man sagt, Bestände und auch Projektentwicklung, also dieses Verhältnis.
Also das soll eine Mischung sein? Ihr behaltet das dann auch im Bestand?
Genau, also alles, was wir im Bestandsimmobilienbereich kaufen, ist für eine Langfristigkeit bei uns im Bestand gedacht. Dass man jetzt eine Entwicklung auf 110 Hektar gesamt nicht in seinen Bestand schafft, da sind wir halt Mittelständler, das passt nicht. Aber Ziel ist es auch da, einen Bereich mal zu behalten. Man muss einfach offen reingehen, wie sich das entwickelt. Da sind wir mit offenem Visier unterwegs.
Mhm. Und wenn ihr Bestand kauft, ESG ist ja sozusagen so das Damoklesschwert, was über vielen schwebt, was ja auch noch so ein bisschen mit Nebelschwaden belegt ist. Ja. Keiner weiß so richtig genau, wie es geht. Neubau einfach, ja, nur Bestand schwierig. Ihr habt davor keine Angst? Was heißt Angst? Aber
ja. Naja, jetzt muss man immer sagen, wie gehen wir ran? Erstmal geben wir uns Mühe, weil wir sagen, wir wollen es erstmal für immer behalten. Das ist erstmal so ein bisschen der Ansatz. Wie es irgendwann kommt, weiß man nicht, aber das ist das Ziel. Dementsprechend kaufen wir natürlich Immobilien oder entwickeln sie so, dass sie nachhaltig sind. Also auch nachhaltig heißt, verstehe ich immer so, dass man sie lange nutzen kann. Das ist für mich ein wichtiger Punkt. Also es reicht nicht nur irgendwie ein paar Bienen da auszusetzen, sondern es muss auch irgendwie funktionieren länger. Ne?
So ein Punkt. Ja,
wir machen auch Bienen, ne? Hm.
Wirklich?
Wir arbeiten dran. Also wir haben jetzt, wenn man das so salopp sagen darf, bestellt.
Ja. Naja, ist ja so.
Ja, macht man so, ne?
Ja, wie ein Volker. Ja.
Also auch wichtig, gehört dazu. Aber wir entwickeln es einfach im Bestand, also ein großer Punkt ist, wenn Sie eine Bestandshalle haben, wo man dann eine Solaranlage draufbaut, an den passenden Ecken, wo es nicht gebraucht wird, noch entsiegelt, bin ich persönlich immer der Meinung, dass man fast besser ist als ein Neubau. Häufig sind die Immobilien auch in einem guten Zustand. Die sehen manchmal nicht so ganz schön aus am Anfang. Wenn man die dann aber entwickelt hat, hat man Immobilien, die passen in die Landschaft. Da hat man Mieter drin, die sind toll. Und du sagst es immer ganz richtig, Jürgen, es verträgt auch nicht jeder eine Neubaumiete von 7,50 Euro oder 7 Euro. Und da können wir natürlich im Bestand für viele Mittelständler und Unternehmen auch zu anderen Preisen anbieten im Bestand, als es ein Neubau kann. Und das halte ich auch für absolut wichtig.
Ja, und auch von den Gesuchen her ist es ja auch so. Mancher wird dann auch gesagt, ja, verschiedene Branchen sind natürlich im Umbruch oder auch in der Krise. Aber wir stellen natürlich auch immer wieder fest, es sind viele Gewinnerbranchen auch unterwegs. Also es wird ja auch meist immer von den Medien beleuchtet, was läuft schlecht. Aber es laufen auch viele Dinge sehr gut. Und da sind eben bei allen Verliererbranchen, die zurücksetzen, auch natürlich Gewinnerbranchen dabei. Und darum sehen wir eben auch, wir haben völlig breit gefächertes Mietangebot, wo wir unterschiedliche Mieter haben, die sagen, wir sind dafür offen und wir wollen auch gerne Bestand mieten. Und das ist das, was du sagst. Also dann kriegt man auch noch Mieten hin, die dann auch wieder passen.
Mhm. Und natürlich, du sagst es richtig, dieser Umbruch generell, also Veränderung passt zu uns ins Geschäftsmodell eigentlich immer ganz gut. Also entweder setzt ein Unternehmen zurück, hat vorher 20.000 Quadratmeter und braucht jetzt noch 10.000. Heißt auch, sie müssen sich immobilientechnisch verändern. Für uns eine Möglichkeit. Oder auch, du sagst es, es gibt Branchen, die weiterentwickeln, auch da eine Chance, andersrum. Also ich habe 5.000 und brauche jetzt 10.000 Quadratmeter. Und in dem Bereich der Immobilienbranche tut uns, glaube ich, als Branche es auch ganz gut, jede Art von Wechsel. Es darf jetzt nicht nur auf allen Ebenen kleiner werden, dann tut's weh. Aber ein bisschen Wechsel hin und her, davon leben wir im Moment eigentlich ganz gut.
Ja, Veränderungen in der Immobilienbranche, sage ich jetzt mal. Also die Branche ist da ja jetzt nicht so ganz offen. Ihr seid jetzt noch sehr jung und wahrscheinlich noch nicht ganz so fest im Kopf, aber die Branche mag ja Veränderungen eigentlich nicht. Ihr schätzt das jetzt, dass sich ein bisschen was verändert, auch innerhalb der Branche?
Absolut. Also wir finden Veränderungen super. Also das muss man ja sagen. Und man muss ja auch sagen, Veränderung ist ja auch positiv. Also man merkt es doch an allen Ecken eben auch, wir sind eine sehr konservative Branche, was ja auch nicht Schlechtes ist. Bewahren ist gut, aber wir müssen natürlich auch jung und frisch sein. Und da sind natürlich auch einfach viele Chancen drin. Und von daher, wir merken auch in der Branche sind ja auch viele dabei, die wirklich bewusst Veränderungen auch wollen. Viele natürlich auch nicht, aber Chancen ergeben sich immer dadurch, wenn Umbrüche da sind. Und das finden wir super.
Ich las, ihr wart beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Ja. Das fand ich ganz spannend. Ihr habt ja, glaube ich, auch, weiß ich nicht, einer in Brasilien, einer in Amerika gelebt. Ich weiß jetzt nicht, wer wo.
Jobs war in Brasilien und ich war in den USA.
Ja, genau.
Okay, da fangen wir erstmal damit an. Und wie habt ihr euch dann so ausgetauscht?
Ich dachte, kennengelernt.
Nein.
Nee, hauptsächlich tauschen wir uns auf Deutsch aus.
Nein, aber so weit voneinander entfernt, ja, so hat euch das gut getan, mal getrennt zu sein?
Ja, das tut auch gut. Nee, du hast es richtig gesagt. Just, du warst ja in den USA. Ja. Du hast mal einen Schüleraustausch gemacht und dann immer wieder hin.
Ja, nee, ich war in Washington State, in Spokane. Da war mal die Weltausstellung in den 70er Jahren und ist eine tolle, tolle Gegend. Also Westküste ist klasse, viele Stunden natürlich geht's nach Seattle dann hin, aber die Westküste ist klasse, die Nähe zu Kanada und ich habe da sehr gerne gelebt und mich haben die Amerikaner immer begeistert. Also wir sind auch als Familie häufig in die USA gefahren, die sind open mind, die gehen mit Niederlagen anders um, die sind sehr optimistisch, die sehen viele Chancen eben auch, die verfolgen viel, die sind bereit viel mehr zu investieren. Und das
ein bisschen cool sind sie auch.
Ja, oder? Absolut. Cool sind sie auch. Und die sind eben, die haben noch so ein bisschen so auch Cowboy-Mentalität eben auch. Also sie wollen erobern, die wollen neue Sachen kennenlernen. Und also ich finde das immer sehr erfrischend, dorthin zu fahren. Aber ich muss auch dann sagen, wenn man wieder nach Deutschland kommt, sieht man dann eben auch, welche tollen Sachen wir auch wieder haben. Also man hat ja dann sonst nur immer so den deutschen Blick auf Deutschland. Und wenn man dann aus den USA wieder zurückkommt, sieht man eben auch, wie viele tolle Sachen es auch einfach in Deutschland gibt.
So, und Brasilien macht was aus?
Ja, erstmal ist das ein schönes Wetter.
Schön warm, genau.
Ja. Nee, Spaß. Also erstmal, ich finde es klasse da. Angenehme, tolle Leute. Was mir gut gefällt ist, die sind optimistisch, die sind gut gelaunt, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Und ich glaube, dass das auch ein Land ist, wo unglaublich Entwicklung noch kommt. Junge Bevölkerung. Ja, also das ist, ich sehe da viel Zukunft.
Okay, also ihr seid sehr international aufgestellt, sage ich jetzt mal. So, jetzt nochmal zum Weltwirtschaftsforum in Davos. Was bewegt euch, zu so einem Event zu gehen? Was nehmt ihr da mit für Inspiration? Ist das für die Inspiration?
Absolut. Also erstmal haben wir uns riesig gefreut, dass wir da eingeladen wurden. Bauer auch gesagt haben, wofür brauchen die zwei Leute aus dem Harz? Aber
ja, erklär mal, wofür? Los.
Ja, das daran arbeiten wir noch. Ne? Das müssen wir vielleicht später mal besprechen. Oder im späteren Podcast, dann können wir das vielleicht beantworten. Nee, also erstmal ist es natürlich ein absolut motivierender Ort, weil aus aller Welt Leute zusammenkommen, die was bewegen wollen. Ob aus Seiten der Wirtschaft, aus der Seiten der Politik, NGOs, also jede Menge spannende Leute, die einen Wandel und eine Zukunft gestalten wollen. Das fand ich super. Ja.
Hey, und man kann natürlich, man muss auch mal sagen, da trifft sich wirklich die Welt auch. Also das ist ja wirklich so, in einem kleinen Ort trifft sich die Welt. Und das ist schon mal inspirierend. Und was natürlich auch auffällt, ist, wenn man dort ist, viele Länder präsentieren sich. Wir als Deutsche fehlen so ein bisschen da. Also man ist da präsent, aber natürlich nicht die Präsenz, die man sich eigentlich erhofft auch. Und auch wenn man sich Europa insgesamt anguckt, ist Europa dort vertreten. Ja, aber Middle East und viele andere Standorte geben da deutlich mehr Gas. Und man muss ja auch sagen, an diesen Standorten entscheidet sich eben auch, in welche Ländern fließen Investitionen. Und da muss man dann eben auch der Diener der Nation auch sein und sagen so, bitte investiert in Europa, bitte investiert in Deutschland. Und da merkt man eben auch, da ist eine Aufbruchstimmung an anderen Standorten da. Und da würden wir uns eben auch wünschen, dass man sagt, da muss man mal auch mehr als Europäer und auch als mehr als Deutscher machen, um dann zu zeigen, komm, investiert bitte in unserem Land. Also das ist ein tolles Land oder auch ein toller Kontinent. Ihr müsst kommen und seht die Vielfalt, die wir haben. Und das machen eben viele andere Länder deutlich besser. Sehen wir auf der MIPIM auch. Also das, da haben wir wirklich Luft noch nach oben. Ne?
Gut, so, apropos Luft, wolltest du noch was sagen? Weil du guckst so, nö?
Nö. Obwohl, kann ich auch, also was ich immer spannend finde, du hast es richtig gesagt, man sieht, welche Länder nach vorne wollen. Also ich finde es erstaunlich, dass ein Land wie Kolumbien ein Riesenhaus mietet und sagt, lädt ein, hat Wirtschaftskapazität jetzt nicht ansatzweise wie Deutschland. Und Deutschland kriegt es nicht hin, ein Haus zu machen. Es werden immer Häuser zu gemietet oder finden da Veranstaltungen statt. Ist erstaunlich. Oder auch viele Karten, jedes Land kriegt ein gewisses Kartenkontingent, werden natürlich an andere, nicht an Unternehmen vergeben, sondern an Organisationen, NGOs, was ja zum Teil auch richtig ist. Aber man muss auch aufpassen, dass man das wirtschaftend oder die Wirtschaft nicht vergisst in dem Bereich. Und klasse ist natürlich, man kommt mit Unternehmen direkt ins Gespräch. Also man kann mit dem vor Ort sprechen, der wirklich die Entscheidung kommt. Geht es nach Magdeburg oder geht es nach Kanada? Das hat uns gut gefallen. Also absolute Empfehlung, sollte man machen.
Sollte man machen.
Ja. Naja, und man hat auch so wie so ein Hopping, man kann an verschiedenen Standorten, hat man ja dann seine Termine eben auch. Das ist ja in den einzelnen Ladengeschäften oder auch in den einzelnen Hotels auch drin. Aber das ist natürlich eben auch dann eine Möglichkeit, wo man sagen kann, man kann in kürzester Zeit alle treffen und kann dann eben auch motivieren oder auch Standorte vorstellen, um dort zu investieren.
Okay, da sind alle kompakt zusammen.
Ja, genau.
Bei denen man sonst wahrscheinlich ein Jahr auf einen Termin warten würde.
Ja, genau. Ja.
Ah, okay. Gut. Habe ich verstanden. So, apropos Optimismus. Ich bringe jetzt mal wieder mein Lieblingsthema unter. Sehr gut. Am Ende des Podcasts. Wir sitzen hier nämlich. Im Stadion vom 1. FC Magdeburg. Und ihr habt mir vorhin schon verraten, ihr seid auch ab und zu hier.
Ja, ich bin ja mehr in Braunschweig. im Stadion. Braunschweig, Magdeburg, Fanfreundschaft, von daher gar kein Problem.
Gut.
Nein, ich bin auch ab und zu hier und das ist natürlich hier ein tolles Stadion und die Stimmung ist natürlich großartig. Also man muss ja sagen, das ist wirklich eine außergewöhnliche Stimmung. Ich bin sehr, sehr gerne hier und das macht Spaß. Also das ist wirklich ein ganz tolles Stadion.
Und bald seid ihr ja öfter hier, wenn dann das mit dem Projekt so richtig ins Laufen kommt.
Ja,
dann
so ist es.
So ist
wie
das.
Ist es für dich als Leipzig-Fan hier?
Ich bin Dynamo Dresden-Fan.
Ach, danke.
Das hast du jetzt mit Absicht gemacht.
Wie fühlt sich das an? Das geht.
Für mich ist das fein, ja.
Okay.
Ja. Also ich drücke auch Magdeburg die Daumen. Das ist,
ja, oder?
Ja.
Ja, letztes Jahr haben sie Braunschweig ja sehr geholfen, von daher freuen wir uns auch.
Doppelfreude,
genau,
sozusagen.
Genau.
So, Julius und Jobst, ich danke euch sehr für diesen unterhaltsamen Podcast mit sehr viel Internationalem. Das finde ich sehr, sehr, sehr,
sehr
gut.
Sehr gerne.
Ich hoffe, wir bleiben im Gespräch miteinander. Es wird ein Podcast folgen, wenn ihr so ein bisschen eure Ideen ausgearbeitet habt, was auf diesem Grundstück in Neugattersleben entstehen soll, kann, darf. Und wenn ihr vielleicht noch woanders investiert, in Dresden, Sachsen, irgendwo.
Ja, gerne. Wir haben große Lust.
Ich bin sehr gespannt und dann treffen wir uns einfach wieder im Braunschweig-Stadion.
Ja, das sollte uns gelingen.
Gut, und dann machen wir da den Podcast. Vielen Dank.
Dank, liebe Leute.
Vielen Dank für deine Einladung.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.